Viele Bibelkenner werden jetzt auch wissen, woher diese Frage am Anfang kommt. Aber wir wollen uns mal dieses Leben des Salomo angucken. Und wenn ich mich jetzt vielleicht mal irgendwann verspreche und Samuel sagt, ich meine Salomo, die beiden, das ist irgendwie, ist das so schwierig von der Aussprache her, vor allen Dingen, wenn man etwas schneller redet. Wir werden viel Bibeltext lesen. Weil es gibt so ein, zwei Sachen im Leben Salomos, die ja besonders herausragen. Aber zunächst einmal, als Sohn vom König David, kurz bevor David gestorben ist, wird Salomo in 1. Könige 1 ab Vers 39, und wir lesen da den Bibeltext, und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt der Zusammenkunft, und salbte Salomo, und sie stießen in das Schafferhorn. Was für ein Instrument das ist, weiß ich nicht. Und das ganze Volk rief, es lebe der König Salomo. Und das ganze Volk zog hinter ihm herauf, und das Volk blies auf Flöten und war sehr fröhlich, sodass die Erde von ihrem Geschrei erzitterte. Was muss das für ein Gesang gewesen sein? Was muss da letztlich unterwegs gewesen sein, dass die Erde von ihrem Geschrei erzitterte? Da ist unser momentan zwangsweise Summen sicherlich nicht gerade die beste Variante. Aber wir merken hier, das Volk stand letztlich hinter ihm. Und dann finden wir diesen König Salomo in Kapitel 3, wie ihm etwas passiert, was interessanterweise, wenn wir noch so ein bisschen den Vortrag von letzter Woche in Erinnerung haben, in 1. Könige 3 ab Vers 5, in Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum. Und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Kein Engel, sondern Gott, der Herr selbst. Im Traum. Und das ist eben so diese Frage, auch diese Eingangsfrage. Wenn Gott dich fragen würde, bitte, was ich dir geben soll, was würdest du dann sagen? Auch das, was Samuel jetzt spricht, ist letztlich, wir werden nachher sehen, dass das alles in dem Traum ist. Und Salomo sprach, du hast deinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber und hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, o Herr mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast, anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses dein Volk richten? Ist schon interessant, dass ein junger Mann offensichtlich, ja, es wirklich absolut ernst genommen hat, dass er dieses große Volk, und hier steht, niemand kann es zählen noch berechnen. Gut, der Mathematiker würde heute sagen, ist doch alles kein Problem. Aber für Salomo war das so ein großes, eine große Aufgabe, vor der er stand jetzt als König, dass er wirklich darum bittet, ein verständiges Herz zu haben. Und das ist etwas, wo ich mich immer wieder frage, und da nehme ich mich einfach mal selbst nicht so ja, als Beispiel oder wie auch immer, wo ich mich und wo jeder für sich selbst sich immer fragen sollte, Herr, habe ich ein verständiges Herz? Bin ich eigentlich überhaupt bereit, den anderen zu verstehen? Oder ist mir das alles egal, was der andere denkt und ich knall nur einfach so um mich herum meine Meinung? Wisst ihr, die größten Themen, die es immer so im Miteinander gibt, wo es knirscht, wo es knistert, sind im Regelfall, sind in den meisten Fällen reine Verständnisprobleme. Wir reden etwas anderes als das, was bei dem anderen ankommt. Und manchmal nur im Ton. Und wir müssen an der Stelle einfach überlegen, wenn ein Salomo hier dieses erbittet, sollte das nicht vielleicht auch unsere Bitte an Gott sein, dass er mein Herz verändert? Nicht das des anderen. Nein, mein Herz soll er doch verändern. Ich möchte doch näher zum Herrn Jesus kommen. Und ich freue mich, wenn ich dann hier lese, denn das ist die Zusage letztlich, die wir jetzt weiterlesen, die auch für uns dann gilt. Und es war dem Herrn wohlgefällig, dass Salomo um dies bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und deinesgleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Und wenn du in meinen Wegen, also in Gottes Wegen wandeln wirst, dass du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und Salomo erwachte von dem Traum. Und Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Aber wir wissen aus dem Leben Salomos, dass dieser Traum auch Wahrheit geworden ist. Und an der Stelle habe ich mich ja auch neben dem, dass ich gerne ein weises Herz haben möchte, einfach gefragt, gibt es vielleicht irgendwo in dem Zusammenhang auch Bibelstellen im Neuen Testament, die Ähnliches für uns sagen? Und ich bin, auch wenn viele wissen, dass es meine Lieblingskapitel sind, ich bin in diesem Zusammenhang in Matthäus in der Bergpredigt hängen geblieben. Wir finden in Matthäus 6, Vers 19 und 20, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dann haben wir auch noch in Matthäus 6, Vers 33 den Vers, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, nämlich die Versorgung, das steht ab Vers 24, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, diese Zusage, wenn wir wirklich mit offenem Herzen vor Gott treten und sagen, wir möchten ein weises Herz, wir möchten wirklich danach trachten, was du gerne haben möchtest in meinem Leben, ist eine Zusage, die auch Gott heute ehrt und der Herr Jesus sagt, dass er dann auch uns versorgt. Aber gucken wir weiter in das Leben Salomos. Salomo war dann derjenige, der den ersten Tempel bauen durfte. Das ist etwas ganz Gigantisches. Nur als ich mir die Maße angeguckt habe, habe ich gedacht, ist ja doch ganz schön klein, ne? Der Tempel, ich habe das einfach mal ausgemessen, hat ungefähr die Größe unseres Hauses hier. Nicht von der Höhe, aber von der Breite und von der Länge. 10 mal 30 Meter. Mehr nicht. So, wenn man das hört, der Tempel und der ganze Prunk des Tempels und so weiter, da denkt man immer, das ist ein riesiges Haus gewesen. Nein, es war ein recht kleines Haus. Aber es war das Haus Gottes. Übrigens, die Stiftshütte war halb so groß. 5 Meter breit und 15 Meter lang, wenn ich die Elle mit 50 Zentimeter berechne. Ich weiß, da gibt es etwas Unterschiede drin. Und dieses Haus durfte der Salomo bauen. Und für dieses Haus hat der Salomo 7 Jahre lang gebaut. Er hat 7 Jahre lang dieses Ziel vor Augen gehabt, für Gott ein Haus zu bauen. Und das ist etwas, das ist doch enorm. Er ist nicht davon abgewichen. Er hat die besten Materialien genommen. Er hat nicht irgendwas genommen. Und wenn man sich diesen Bau mal wirklich durchliest, da war er kein Sparfuchs oder dergleichen. Das hat richtig geknallt. Und wenn er teilweise von den Edelmetallen liest, wenn man von den Edelmetallen liest, dass man sie nicht mehr wiegen konnte, so viel war es. Ihm war wichtig, dass dieses Haus Gottes hundertprozentig für Gott und zur Ehre Gottes war. Und dann in 1. Könige 8, Abvers 1, wir lesen wieder einen etwas längeren Bibeltext. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten der Vaterhäuser der Kinder Israels zum König Salomo nach Jerusalem, um die Bundeslade des Herrn hinaufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer Israels versammelten sich zum König Salomo am Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Und alle Ältesten von Israel kamen und die Priester trugen die Lade des Herrn und sie brachten die Lade des Herrn hinauf, dazu die Stiftshütte und alle Geräte des Heiligtums, die in dem Zelt waren. Das trugen die Priester und Leviten hinauf und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die sich zu ihm versammelt hatte, standen mit ihm vor der Lade und opferten Schafe und Rinder, so viele, dass man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Spitzen im Heiligtum vor dem Sprachort sehen konnte. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie blieben dort bis zu diesem Tag. Es war nichts in der Lade als nur die 2 steinernen Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israel einen Bund machte, als sie aus dem Land Ägypten gezogen waren. Man sollte nicht meinen, dass diese 2 Tafeln wirklich überlebt haben, aber Gott hat auf sein Wort, auf sein Gesetz aufgepasst. Genauso wie er hier auf diese Bibel aufgepasst hat, auf das sein Wort, was er uns gegeben hat, dass das über 2000 Jahre immer noch erhalten ist und dass es das Wort Gottes ist. Hier sehen wir, diese 2 Tafeln haben bei all den Unruhen, man kann das ja im Alten Testament lesen, bis hier überlebt und waren in der Lade Gottes drin. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Können wir uns das vorstellen? die Herrlichkeit Gottes kam selbst in dieses Haus, sodass niemand mehr hinein hinzutreten konnte. Es ist eine Frage, wenn wir hierher kommen, ist uns bewusst, dass wir in das Haus Gottes gehen? Ist uns bewusst, dass wir hier als Gemeinde, als seine erlöste und erkaufte Gemeinde hier zusammenkommen? Oder empfinden wir das als ein lustiges Zusammentreffen von ein paar Leuten, die man dann ja mal wieder sieht? Ich würde mir viel mehr wünschen, dass uns bewusst wird, wir befinden uns hier im Haus Gottes. Denn wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das ist das, was der Herr Jesus im Matthäus im 18. Kapitel sagt. Und das ist etwas, hier konnte keiner mehr reingehen, weil der Herr da ist. Aber wir dürfen hinzutreten, weil wir erlöst sind. Wir dürfen uns in die Gegenwart Gottes des Höchsten begeben. Ist doch etwas, was kaum verständlich ist. Und dann kommt ein langes Gebet von Salomo. 1. Könige 8, Abvers 22. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israels, und er breitete seine Hände zum Himmel aus und sprach: O Herr, du Gott Israels, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel noch unten auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln, der du deinem Knecht David, meinem Vater, gehalten hast, was du ihm verheißen hattest. Du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es heute der Fall ist. Und nun, Herr, du Gott Israels, halte doch deinem Knecht David, meinem Vater, was du ihm versprochen hast, als du sagtest, es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor meinem Angesicht, der auf dem Thron Israels sitzt. Wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Und nun, du Gott Israels, lass doch dein Wort wahr werden, dass du zu deinem Knecht David, meinem Vater, geredet hast. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Wir müssen, wenn ich diese Verse hier lese, dann stehe ich davor und denke, ja, Gott, der alles erschaffen hat, der uns die ganze Schöpfung, und siehe, es war alles gut, der uns Menschen genial geschaffen hat, der das ganze Weltall geschaffen hat, wo die Leute noch ein Sonnensystem nach dem anderen weiterentdecken werden und sie werden noch lange weiterentdecken und trotzdem nicht zum Ende kommen. Denn der Himmel, Himmel kann ihn nicht fassen. Und in dem Herrn Jesus ist er hier auf diese Erde gekommen als Mensch. Der große Gott. Und warum? Weil du und ich in unserem Leben Mist gebaut haben. Weil wir gesündigt haben und weil Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Und weil es, wenn wir den 1. Timotheusbrief, das 2. Kapitel lesen, es nur einen Mittler gibt zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist der Mensch Jesus Christus. Es ist der einzige Mittler, den es gibt. Und es ist die einzige Verbindung mit dem lebendigen Gott, den die Himmel und aller Himmel, Himmel nicht fassen können, überhaupt wieder in Verbindung zu treten. Und dann, und an der Stelle stehe ich einfach da und sage, danke und kann nur anbeten. hat er mich Krümelchen, im Gegensatz zu dem großen Gott, Herr Krümelchen ist noch viel zu groß, hat er seinen Geist gegeben, die dritte Person der Gottheit. Wohnt in mir, wohnt in jenem, der an ihn glaubt. Der große Gott, den die Himmel nicht fassen, wohnt in mir. Kann uns das nicht in eine Dankbarkeit treiben? Kann uns das nicht auf der anderen Seite aber auch deutlich machen, was das für eine Verantwortung bedeutet? Ich stehe da fassungslos vor. Und wir werden noch ein klein wenig mehr sehen, wenn wir jetzt weiter in diesem Gebet lesen. Wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen, o Herr, mein Gott, dass du hörst auf das Rufen und das Gebet, welches dein Knecht heute vor dich bringt. Lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet. So höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel, dass sie zu diesem Ort hinrichten werden. Ja, höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel und wenn du es hörst, so vergib. Wenn du es hörst, so vergib. Das ist etwas, das zieht sich jetzt durch das ganze Gebet durch. Denn jetzt bittet Samuel für alles Mögliche. Zunächst einmal, wenn jemand gegen seinen Nächsten sündigt und man erlegt ihm einen Eid auf, den er schwören soll, und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Haus, so höre du es im Himmel und greife ein und schaffe deinen Knechten Recht, indem du den Schuldigen verurteilst und sein Tun auf sein Haupt zurückfallen lässt, den Gerechten aber rechtfertigst und ihm nach seiner Gerechtigkeit vergiltst. Das ist so das, wo, das ist so direkt aus dem Leben eigentlich. Wir würden sagen, heute Aussage gegen Aussage. Und würden uns dazu stellen und sagen, ja, und was machen wir jetzt? In der deutschen Rechtsprechung, wenn dann eine Aussage vom Beamten kommt, hat man schon mal Pech gehabt, ist man dran. Aber hier sagt der Salomo ganz klar, so höre du im Himmel und greife ein und schaffe Recht dem, der Recht hat. Und Gott tut es. Davon bin ich überzeugt. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben und sie kehren wieder zu dir um und bekennen deinen Namen, beten und flehen zu dir in diesem Haus. So höre du es im Himmel und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bring sie wieder in das Land, das du ihren Vätern gegeben hast. Wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie dann zu diesem Ort hin beten und deinen Namen bekennen und sich von ihrer Sünde abwenden, weil du sie gedemütigt hast, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, indem du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen. Und lass es regnen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Und jetzt kommt noch Hungersnot. Wenn eine Hungersnot im Land herrscht, wenn die Pest ausbricht, wenn Kornbrand, vergilbendes Getreide, Heuschrecken und Fresser auftreten werden, wenn sein Feind es belagert in den Städten seines Landes, wenn irgendeine Plage, irgendeine Krankheit auftritt, was immer dann irgendein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht, wenn jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und vergib und greif ein und gib jedem Einzelnen entsprechend all seinen Wegen, wie du sein Herz kennst. Denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder, damit sie dich fürchten alle Tage, solange sie leben in dem Land, das du unseren Vätern gegeben hast. Hier geht es um den Einzelnen. Hier geht es darum, dass Gott auch da, wo der Einzelne ruft, im Himmel hört und vergibt. Und wir wissen, dass er vergibt. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, So ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand, von deinem ausgestreckten Arm. Und wenn er kommt, um zu diesem Haus hinzubeten, so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und tu alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Als ich das gelesen habe, mir Gedanken zugemacht habe, ist mir der Kämmerer im Morgenland eingefallen. Der kam, um anzubeten. Und war wahrscheinlich bitter enttäuscht, dass er gar keinen Zugang zum Tempel hatte. Hatte sich die Rolle des Jesaja gekauft. Aber Gott hatte sein Herz gesehen und den Philippus auf diesen Weg in Richtung Gaza geschickt, der öde war. Übrigens, der Petrus, als er diese Erscheinung hatte, beziehungsweise in Apostelgeschichte 10 lesen wir das. Dass der Hauptmann aus Caesarea, der auch kein Jude war, aufgefordert wurde, nach dem Petrus zu rufen. Und der Petrus sollte dann dahin gehen und den Heiden das Evangelium verkündigen. Es ist auch so etwas, da macht Gott einem Fremdling letztlich auch uns das Herz warm, dass wir etwas von ihm hören möchten. Und Gott hört im Himmel. Wenn dein Volk in den Krieg zieht gegen seine Feinde auf dem Weg, den du sie senden wirst und sie zum Herrn beten, zu der Stadt gewandt, die du erwählt hast und zu dem Haus, das ich deinem Namen erbaut habe, so höre du im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht. Und so geht das letztlich in diesem Gebet weiter. Ich muss jetzt ein kleines bisschen auf die Zeit aufpassen. Ich würde gerne den Text noch lesen, aber ihr könnt ja gerne selbst auch zu Hause an der Stelle weiterlesen. Und wir lesen dann zum Abschluss des Gebetes, und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Himmel gebreitet, und er trat hin und segnete die Gemeinde. Das ist etwas, ja, wo ich denke, er hat alles vor Gott ausgebreitet und an der Stelle segnet er jetzt die Gemeinde. Und wenn wir uns diese Haltung mal einfach vor Augen führen, dann gestattet mir den Hinweis, dass mit erhobenen Händen beten ist keine Erfindung der Charismatiker. Wir finden es hier schon. Und es ist absolut nicht zu verurteilen, weil wenn wir diesen Salomo sehen, der hier den Tempel einweiht, der es mit aller Ehrfurcht tut, der es für alle letztlich da betet, dann ist das absolut in Ordnung und es ist so hinterlegt im Wort Gottes. Und auch wir sollen, wenn wir 1. Timotheus 2 aufschlagen, wirklich für alle Menschen beten. Ich möchte uns diese Verse noch lesen, weil sie, ja, ich denke, sehr wichtig sind auch in unserem Leben. 1. Timotheus 2, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitte, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht. Als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Ich will nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und zweifelnden Überlegungen. Es ist etwas, was wir uns viel mehr ins Gedächtnis führen müssen, was das Gebet eigentlich bewirkt. Und wenn hier über Timotheus wir aufgefordert werden, wirklich für alle zu beten, ich glaube, dann ist das ganz wichtig, dass wir es gerade in der heutigen Zeit tun. Dass wir es gerade in der Situation, in der wir in unserem Land stehen, wirklich für die Hoheit, für alle Entscheidungsträger beten. Damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen können, steht hier. Ich weiß, es gibt viele Christen, die verfolgt werden, die sich das wünschen. Aber es ändert nichts daran, dass wir aufgefordert sind, jeder Einzelne, aber auch wir als Gemeinde, zu beten. Und wir können auch Fürbitte tun für unsere Glaubensgeschwister, die in solchen Nöten sind. Dann finden wir in 1. Könige 9, ab Vers 2, da erschien Salomo, der Herr, zum zweiten Mal, wie er ihm in Gibeon erschienen war. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört, das du vor mir gebetet hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dort wohnen zu lassen, ewiglich. Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein. Und das kommt die Antwort des Herrn auf dieses Gebet vom Salomo in den folgenden Versen, die ich jetzt auch nochmal leider überspringen muss. Und so weit ist an und für sich uns die Geschichte vom Salomo allen bekannt. Aber ich bin dankbar, dass die Bibel ehrlich ist. Ich bin dankbar, dass die Bibel nicht alles immer nur beschönigt, sondern dass auch bei einem Salomo und leider bei einem Salomo, der mit so viel Weisheit gesegnet ist, wer die ganze Geschichte liest, wird das feststellen. Die Sache mit den zwei Frauen, wo das eine Kind gestorben ist, die Königin von Saba, die kommt. Und dann lesen wir zum Ende hin, und das hat mich traurig gemacht. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hat, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden war, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, so dass sein Herz nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. So lief Salomo der Astarte nach, der Gottheit der Zidonier, und Milkom dem Gräuel der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht völlig nach, wie sein Vater David. Auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh, den Gräuel der Moabiter, auf dem Berg, der östlich von Jerusalem liegt, und für den Moloch, den Gräuel der Ammoniter. Und ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern räucherten und opferten. Ja, in der Gefahr sind wir ja nicht, ne? 700 Frauen, 300 Nebenfrauen. Ich glaube nicht, dass das irgendeiner hier hat. Wie er das gehandelt hat, weiß ich nicht. Also, sicherlich ein Thema für sich. Aber ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht rein zu vertiefen. Eins steht fest. Diese Frauen haben ihn von Gott abgezogen. Und eins steht fest, das, wo dein Herz ist, davon geht dein Mund über. Und wahrscheinlich Sind es nicht irgendwelche Frauen, die dich von Gott abziehen? Und ich wünsche es jedem von uns Brüdern, dass wir an der Stelle ganz klaren Bezug immer weiterhin zum Wort Gottes haben, was die Ehe und was die Frauen betrifft. Aber, und das ist mir an der Stelle nochmal ganz deutlich geworden, die Gefahr, von Gott abgezogen zu werden, ist immer da. Und selbst wenn jemand 30 und 40 und 50 Jahre mit Gott gegangen ist, und wenn wir hier den Salomo sehen, wie viel Zeit er intensivst mit Gott verbracht hat. Wir haben das jetzt ungefähr 40 Minuten uns mit diesem Thema beschäftigt. Wie viel Zeit, wie viele Jahre er für Gott verbracht hat. Und dann wird auch im Alter sein Herz noch von Gott abgezogen. Es ist keine Garantie da, sondern es ist nur eine Chance da, dass wir uns immer und immer wieder auf Gott ausrichten. Letztlich muss ich jeden Tag neu mit Gott anfangen. Und letztlich muss ich mir immer wieder da, wo mein Herz vielleicht mit anderem erfüllt wird, sagen und mich auch selbst ja dazu bringen zu sagen, nein, ich will mich auf Gott ausrichten. Und das ist etwas, das wünsche ich uns wirklich, dass wir das jeden Tag schaffen. Ob jung, ob alt. Es gibt genügend Beispiele in der Bibel, wo auch junge Leute von Gott abgezogen worden sind durch irgendwelche anderen Dinge der Welt. Durch Dinge, die uns mehr beschäftigt haben als Gott. Ein ganz kleines Beispiel. Ihr wisst, dass ich immer wieder auf Missionseinsätze fahre, dass ich sie unterstütze, die Barmer Zeltmission mit dem Leifes Moorbus. Wir machen im November rum immer die Planung, dann wird entschieden, wer fährt welchen Einsatz. Und in den letzten Jahren, wahrscheinlich in allen Jahren, ist es immer so, dass kurz vorher im Büro so viel los ist, dass ich mir sage, eigentlich müsstest du den Einsatz absagen. Und ich muss mir selbst immer wieder sagen, nein. Ich will an der Stelle für Gott unterwegs sein und es an Gott abgeben und sagen und ihm letztlich sagen, Herr, es ist jetzt deine Sache, was mit dem Büro, wie es da jetzt konkret weitergeht. Und das sind so Sachen, da denke ich, das ist jetzt bloß eine Kleinigkeit, da geht es auch nicht direkt um Sünde, aber der Teufel wird uns immer wieder anpacken an irgendwelchen Stellen. Er wird immer wieder versuchen, uns von Gott wegzuziehen. Beim Salomo hat das mit den Frauen geschafft. Bei anderen schafft das vielleicht mit dem Auto. Im dritten ist die Freizeit zu wichtig. Dem nächsten ist das wichtig und jenes wichtig. Was dir wichtig ist, da komme ich ein ganz kleines bisschen ganz an den Anfang zurück, ist doch der Wunsch, den du in deinem Herzen hast. Und deshalb richte ihn auf Gott aus. Denn ich wünsche mir und wünsche jedem Einzelnen hier, dass er wirklich bis an sein Lebensende ganz fest an Gott halten kann. Dass er sich immer wieder auf ihn ausrichtet, um mit ihm letztlich das ganze Leben auch zu beschließen. Und deshalb lasst uns wirklich zu ihm hingehen, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Und lasst uns mit ihm ja unseren Lebensweg gestalten. Nicht mit irgendwelchen anderen Dingen, sondern wirklich im Vertrauen auf ihn, unseren Herrn und Heiland, den die Himmel der Himmel nicht fassen können und der trotzdem gekommen ist, um mich und dich zu erlösen.